Radio 1. Die Profis.
Wenn ich von meinen langen Unterhaltungen mit ChatGPT erzähle, dann sage ich in der Regel, Chatty hat mir geraten, dass, ja, Chatty, also ein Kosename für eine KI, ist das peinlich? Ja, oder machen Sie das genauso? Aber ich meine, fällt ja auch leicht. Keiner ist in Berlin so freundlich zu Ihnen wie Ihr Chatbot. Keiner entschuldigt sich häufiger, ja, gibt Ihnen öfter recht oder sagt öfter Danke. Diese Vermenschlichung der Maschine, die hatte schon ein Ur-Chatbot namens Eliza in sich angelegt. Das war ein Computerprogramm von Josef Weizenbaum. Die Geschichte von Eliza und der Vermenschlichung untersucht der Kommunikationswissenschaftler Christian Strippel. Er ist Doktorand am natürlich Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Herr Strippel, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Machen wir es mal wie beim Science Slam. Eine Minute, um uns zu erklären, was war das, Eliza?
Eliza war eine Art, auch eine Art Chatbot, kann man sich schon so vorstellen. Damals gab es noch nicht, wie wir das heute haben, so Screens, auf denen man das dann sehen kann und lesen kann, sondern damals gab es den sogenannten Teletype. Also kann man sich eher so vorstellen wie eine Art Schreibmaschine, die dann aber auch drucken kann. Und das war ein Programm, was auf dieser Schreibmaschine, auf diesem Computer, diesem damals alten Computer, das war ja in den 60er Jahren, das darauf lief. Und das war so eine Art Programm mit so einer Doppelstruktur. Also Eliza war so eine Art Basisprogramm. Und wenn wir aber heute über Eliza reden, dann reden wir eigentlich über den zweiten Aspekt, nämlich das sogenannte Doktor-Skript. Das war also eine Art spezifische Anwendung des Eliza-Programms, das eine Psychotherapie simulieren sollte. Und das bestand vor allem daraus, dass das Programm Fragen stellte an die Person, die das genutzt hat. Die eben so in dem Bereich Fragen nach der Familie, nach dem eigenen Leben, nach der eigenen Partnerschaft oder so bestand. Und dann reagierte auf die Antworten, die von den Nutzerinnen dort eingegeben wurde. Genau, das kann man, glaube ich, so ganz grob sagen. Es gab auch noch andere Skripte, die sind weniger bis gar nicht bekannt, also die auch auf diesem Programm Eliza laufen könnten. Vielleicht kann man es ganz grob zusammenfassen. Eliza, so wie man es, wenn man heute darüber spricht, vor allem darüber spricht, ist so eine Art Simulation von Psychotherapie, eine Frage-Antwort-Spiel, wobei eben Eliza die Fragen gestellt hat und die Nutzerin die Antwort gegeben hat.
Weiß man, warum Josef Weizenbaum das entwickelt hat? Also wollte der sich über Psychotherapeuten lustig machen? Oder wollte der zeigen, was Computer heute können?
Ja, also ich würde sagen, lustig machen, glaube ich, wollte er sich nicht. Dieser Aspekt, dass er schauen oder zeigen wollte, was Computer können, glaube ich, spielte schon eine Rolle. Ich glaube, von vornherein war für ihn schon, vorher war ja Professor am MIT, also einer angesehenen technischen Universität. Und natürlich hat er sich erstmal dafür interessiert, wie funktioniert eigentlich Mensch-Maschinen-Kommunikation. Ich glaube, das war so ein ganz grundlegendes Interesse für ihn. Es gibt auch Forscherinnen, die gerade ein Buch veröffentlicht haben, das heißt Inventing Eliza, so ein internationales und interdisziplinäres Team aus 8 Forscherinnen. Die haben sich mal so den Quellcode angeschaut und die beschreiben das so als eine Art Forschungsplattform zur Exploration von Mensch-Maschinen-Kommunikation. Ich glaube, da war er schon so ein bisschen daran interessiert, eben wie reagieren Leute darauf und so weiter. Es gab aber noch auch andere Gründe, wie Sie gerade sagen, nämlich KI damals hatte natürlich nicht die gleichen Rechenkapazitäten, also wie heute. Und das waren ein bisschen andere Ansätze, die es damals gab. Und die hatten immer quasi damit zu kämpfen, dass man in Maschinen quasi kein Weltwissen reinprogrammieren konnte. Und deswegen hat eben Weizenbaum diesen Trick angewendet, also dass sie keine Antworten geben konnten. Mhm. Und deswegen hat Weizenbaum diesen Trick angewendet, dass man quasi Fragen nur formulieren muss also für die Maschine. Und die Nutzerin die Antworten geben müssen. Und das Letzte vielleicht, ein letzter Grund, ist vielleicht auch ein persönliches Interesse. Das war sein erstes Projekt am MIT, als er da angefangen hat zu arbeiten. Und dass er sich, glaube ich, für diese Psychotherapie-Simulation entschieden hat, kann auch damit zu tun haben, dass ihn das persönlich interessiert hatte. Er hatte selber auch Erfahrung mit Psychotherapie und dass das vielleicht auch so ein bisschen nahe lag, dass er da mit so etwas einsteigt.
Was ist das, was man heute als den Eliza-Effekt kennt?
Ja, der Eliza-Effekt, den hat Weizenbaum selber nicht so genannt, sondern das wurde quasi erst nachher so genannt. Und er hat aber so ein bisschen geprägt, was dieser Effekt quasi ausmacht. Und zwar hat er selber immer beschrieben, wie überrascht er eigentlich war, wie ernsthaft Menschen eigentlich auf sein Programm reagiert haben. Es gibt da diese Geschichte von seiner Sekretärin, die er häufig erzählt hat, die ihn gebeten hat, den Raum zu verlassen, weil sie sich in Ruhe mit Eliza unterhalten wollte. Und er hat da reingelesen, dass die Leute da Einfühlungsvermögen unterstellen, Empathie unterstellen und sich also von dem Programm verstanden fühlen. Und das ist so ein bisschen, was wir heute den Eliza-Effekt nennen, dass also Menschen, sobald sie erst mit Maschinen zu tun haben, die mit ihnen kommunizieren, dass sie ihnen eben menschliche Eigenschaften unterstellen. Es gab dann ein bisschen Kritik auch an dieser Perspektive, nämlich dass Weizenbaum gar nicht offen dafür war, dass Personen auch damit etwas spielerisch umgehen und auch etwas distanzierter, also dass nur weil sie quasi das Programm ernsthaft nutzen, wirklich davon ausgehen, dass sich da ein empathiefähiges Wesen dahinter verbirgt oder so etwas. Aber genau, das ist der Eliza-Effekt.
Nun war Eliza ja vor 60 Jahren nur so ein rudimentäres Programm. Heute haben wir diese ultra raffinierten KIs, die uns umschmeicheln, die uns mit menschlichen Emotionen kommen, scheinbar. Was glauben Sie, werden wir eines Tages gar nicht mehr merken, dass wir mit Maschinen sprechen, dass wir sie so vermenschlicht haben? Vielleicht wird es uns auch egal sein. Wo geht's hin, die Reise?
Ja, vielleicht eine Bemerkung von Weizenbaum vorab. Was ihn damals sehr verärgert hat sogar, war, dass Leute auf sein Programm, also gerade Kollegen, wie zum Beispiel der Psychiater Kenneth Colby, sich überlegt hat, Mensch, das sind doch die ersten Schritte hin zu einer Automatisierung von Psychotherapie. Ja, also das können wir machen. Und er hatte das sehr verärgert, weil er hat im Grunde in dieser Form der Vermenschlichung von Maschinen so einen Schritt hingesehen zu einer Entmenschlichung von Menschen. Mhm. Ja, also die Idee, dass man Menschen, die psychologische, psychiatrische Hilfe benötigen und um die sich eigentlich gekümmert werden müssen, dass die an Maschinen delegiert werden. Also das vielleicht vorab, dass so eine Vermenschlichung von Maschinen immer so auch eine Kehrseite hat. Zu Ihrer Frage, ob jetzt wie das jetzt in Zukunft aussieht. Ich glaube, was wir jetzt sehen am heutigen Umgang mit solchen KI-Anwendungen, die natürlich sehr viel mehr können, die können nicht nur Fragen stellen, die können auch Fragen beantworten und Text und so weiter generieren. Und da zeigt sich ja schon, dass wir trotzdem ähnliche Zugänge dazu haben. Also auf der einen Seite haben wir auch eine Form der Vermenschlichung, nämlich, dass wir Bitte und Danke sagen und uns, wie Sie auch in der Einleitung gesagt haben, Namen geben, ja, Chatty, und so eine Vermenschlichung haben. Dass wir uns aber dann doch schon bewusst sind, dass dahinter jetzt keine Person ist, sondern dass wir da mit einer Maschine sprechen. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie sich das auch in Zukunft uns präsentiert. Solange wir da so ein Chatfenster haben und das vor allem auf Text basiert, glaube ich, wird es uns nicht schwerfallen, zu wissen, dass wir es damit mit einer Maschine zu tun haben, die vielleicht sehr raffiniert ist und der wir vielleicht manchmal mehr unterstellen, als wirklich dahinter steckt. Aber wenn es natürlich nachher in sich anderer Form präsentiert, also das kennen wir ja auch schon, dass dann zum Beispiel direkt so der Text so Sprache umformuliert wird und man das dann nur noch mit einer Stimme zu tun hat, mit einer synthetischen generierten Stimme, dann kann natürlich so ein Effekt viel stärker einschätzen und auch die Grenzen verwischen, ob wir jetzt wissen oder immer uns vor Augen führen, ob wir es da wirklich mit einer KI-Anwendung, mit einer Maschinenanwendung zu tun haben nicht doch irgendwie darauf reagieren, wenn wir mit einer Person sprechen.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Christian Strippel, Doktorand am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin, wo er die Geschichte von Eliza erforscht. Herr Strippel, herzlichen Dank, und ich kann allen versichern, dieses Gespräch wurde ohne Zuhilfenahme von KI-Stimmen erstellt. Herr Strippel, oder? Stimmt doch, ne?
Ja, genau. Das war ich.
Danke. Schönes Wochenende.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss.